gehörte meinem Vater, der vor 9 Jahren abgebrannt ist, verheiratet mit Tamara. Wir haben 3 Kinder. Ich bin Pastor, Prediger, bin einfach der Jörg im Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Ich war 3 Jahre in Bad Kreuznach, 11 Jahre in Lutzburg und bin jetzt in meiner Heimat wieder gelandet, im Bezirk Altensteig. Das heißt, wir haben Gottesdienste Sonntagabend um 18 Uhr in Waadt, wo wir wohnen, in Epphausen und in Bohndorf. Ist das okay? Gut. Gewicht und Alter sage ich nicht. Noch 3 Vorbemerkungen. Die erste ist, ich habe die Gedanken der Predigt auf einem Blatt mit, falls er beeinschlaft. Wenn Sie rausgehen auf der rechten Seite, können Sie sich ein Blatt mitnehmen. Oder wenn der Mann daheim fragt, was hat er predigt, dann kannst du den Zettel hergehen und sagst, guck selber. Dann, wo ich darauf hinweisen möchte, es gibt Forumstage von der Generation Plus. Also das sind Tage, wo für Mitarbeiter und Interessierte stattfinden. Und diese Forumstage finden am 18. Oktober hier in Herrenberg statt und am 20. dann in Schweigern. Das heißt, Sie hätten jetzt am 18. Oktober nicht so weit zum Fahren. Und der Friedhelm Geis kommt, ehemaliger Verantwortlicher im Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Das Thema ist Prozesse, die uns herausfordern, also Übergänge meistern und gestalten. Wenn Sie da noch Interesse hätten, nehmen Sie sich eins mit und melden Sie sich an. Bisher sind wir 9 in Herrenberg. Das könnten wir also schon noch ein bisschen ausbauen. Und dann habe ich noch Gebetskarten mit dabei. Die haben wir auch bei uns in diesem Arbeitskreis. Dieter Jeschke ist da dabei von der SV, Heinrich Kaufmann von den APs, Thomas Seitz, LGV und ich haben das so entwickelt, da sage ich nachher noch was dazu. Diese Predigt habe ich letzten Sonntag gehalten bei in Dietingen, bei Russlanddeutsche. Da hatte ich dann eine Stunde Zeit. Jetzt gucken wir mal, wie es lang heute wird. Wir gucken auf die erste Folie, furchtlos leben, das David-Prinzip, wie ich Krisen oder wie ich Riesen bewältige. Deutschland befindet sich in der Krise. Wir haben den Schwarzwälder Boden und da steht am Mittwoch, 7. September drin, Stimmung im Südwesten mies. Also 2 von 3 Leute in Baden-Württemberg sehen der Zukunft düster entgegen. Deutschland am Tiefpunkt, Energiekrise, Krieg, Pandemie und so weiter, setzt vielen sehr zu. Der Jugend ist die Leichtigkeit abhanden gekommen und so weiter. Und das Thema ist heute auch so, wie gehe ich mit einer Krise, wie gehe ich mit einem Riesen um? Und jeder von uns erlebt größere oder kleinere Krisen. Das fängt ja schon an, wenn der Partner schnarcht. Du willst schlafen und der schnarcht. Dann kriegst du die Krise, weil du nicht schlafen kannst. Also ich bin ein lauter Schnarcher. Da sind schon manche ausgezogen oder morgens um 3:30 wandern gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Da kriegt mancher die Krise, wenn er einen Kuchen für das Gemeindefest und dann ist der Kuchen verbrannt, dann kriegst du die Krise. Es gibt auch größere Krisen. Wir hatten jetzt diese Woche so ein Treffen, Bibel- und Brezel-Frühstückstreffen nennen wir das. Da haben wir uns ausgetauscht über Thema Einsamkeit und hat auch eine Witwe gesagt, wenn ich irgendwo war und dann komme ich wieder heim und es ist keiner da, da kriegt sie die Krise. Es gibt größere und kleinere Krisen. Jetzt gucken wir mal, ob es klappt genau. Generell, Krisen gehören zu meinem Leben. Also Krisen, Riesen gehören zu meinem Leben. Mit 13 komme ich in die Findungskrise. Wer liebt mich? Wer bin ich? Was werde ich? Da findet so eine Ablösung vom Elternhaus statt. Da ist der Papa plötzlich peinlich. Also ich habe eine Tochter, die ist 16. Papa, du bist peinlich. Ich habe nichts anderes gemacht wie sonst die Jahre vorher. Wenn ich ihre Freundin abhole, jetzt bin ich peinlich. Am besten Plastikguck über den Kopf und bloß stur fahren und kein Wort sagen. So, denn, dass sie ja nicht irgendwie, das ist so diese Zeit. Mit 30 Jahren kommen manche in die Krise. Partnerschaftsfrage noch nicht geklärt. Soll ich bauen, soll ich nicht bauen? Mit 40 kommen viele in die Midlife-Krise. Als Mann hast du so ein bisschen erreicht, was du erreichen wolltest. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Der Mann wird wieder ein bisschen häuslich. Die Frau wird in dieser Zeit, geht jetzt mehr aus dem Haus, weil die Kinder groß sind. Dann sagt der Mann, wo gehst du heute Abend schon wieder? Du warst doch gestern schon fort und so. Dann fängt er wieder an, alte Freunde anzurufen, die man mal vor 20 Jahren hat man beim Daimler zusammen gelernt. Und dann ruft man da mal wieder an, was machst du eigentlich? Hat auch nichts, seine Kinder muss doch mal treffen und so. Und dann kommen manche in die Rente und dann kommen sie in die Ruhestandkrise. Die Kinder sind aus dem Haus, es wird für viele ruhig. Der Beruf, das, was mich 40 Jahre lang bestimmt hat, das macht jetzt ein anderer. Und jetzt sitze ich daheim. Und dann fragt mich meine Frau, was machst denn du da? Ich wohne auch hier, aber doch nicht morgens um 9:30 auf dem Sofa. Also das ist dann, und wenn du dann noch Tipps gibst, wie man die Spülmaschine einzuräumen hat ab jetzt, dann ja, dann kriegen beide die Krise. Dann sitzt du am besten aufs Fahrrad und fährst im Kringel rum. Also versteht ihr Schwäbisch? Gut. Also woher kommen Krisen? Krisen kommen zum einen Situationen, die mir fremd sind. Also ich als Rothfelder das erste Mal mit dem ICE, mit dem Zug von Stuttgart nach Hamburg. Das war schon spannend für mich. Und dann bin ich in Hamburg ausgestiegen und bin in eine S-Bahn reingeguckt, die ist in die falsche. Die Pandemie war für uns eine Krise, weil es uns fremd war. Wenn wir gewusst hätten, was kommt, das mit Maske tragen und Abstand, aber wir wussten es nicht und deswegen kamen wir sehr stark in die Krise. Krisen entstammen aus Überforderung. Ich bin einer Situation gestellt, die mich überfordert. Oder ich denke nur subjektiv, das schaffe ich nicht. Pandemie hat manche auch überfordert, weil sie nicht jetzt wussten. Wenn man gewusst hätte, dann wäre es nicht so schwer gewesen. Wenn man gewusst hätte, dass das Toilettenpapier reicht und das Sonnenblumenöl auch, hätte man nicht alles im Keller gehortet und hat jetzt immer noch Sonnenblumenöl von 2020, wo man dringend verbrauchen sollte. Krise. Krisen gehe ich auch aus enttäuschten Erwartungen hervor. Auch das ist ein Grund. Du hast eine Firma aufgebaut und der Sohn macht nicht weiter. Dann kriegst du die Krise. Oder du hast geheiratet und hast jetzt gedacht, jetzt macht deine Frau alles. Schaffe Gau und Putzer und Kocher. Und jetzt ist es halt nicht so. Kriegst du die Krise. Also das gehört dazu. Das ganze Volk Israel befindet sich in einer elementaren Lebenskrise. Also mehr wie Energie oder Corona, sondern sie stehen im Kampf gegen die Philister und es geht um Leben und Tod. David und Goliath, Sie kennen die Geschichte, ich beleuchte sie heute mal nochmals, vielleicht entdecken Sie noch was Neues. Inzwischen rüsteten die Philister zur Schlacht und versammelten sich im Heer bei Socho, südwestlich von Jerusalem, strategisch wichtiger Punkt. Wer das besaß, hatte den Überblick im Gebiet von Juda. Sie schlugen ihr Lager zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin auf. Daraufhin sammelte Saul seine Truppen im Tal der Eichen und sie stellten sich zur Schlacht auf. So standen sich die Philister und die Israeliten auf zwei Hügeln gegenüber und zwischen ihnen lag das Tal. Volk Israel, Philister, wie viele? Frage an Sie, ich frage immer. Meine Frau ist dabei, von dem her wartet sie nicht mit dem Essen und ich habe Zeit. Wie viele? Auf einer Seite. 10.000. Wenn wir 1. Samuel 15 lesen, da soll das Volk Israel in den Krieg gegen Amalek ziehen. Da heißt, da bot Saul das Volk auf und er musterte sie zu Telem. 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Wir stellen uns vor, auf der einen Seite 200.000 Israeliten, die auf Toilette müssen und was essen. Und auf der anderen Seite 200.000 Philister. Das war ein, also wenn Sie das Stuttgarter Stadion nehmen, dreimal ganz voll. Und dann stellen sie das eine auf die eine Seite und das andere auf die andere Seite. Wenn wir Bibeltexte lesen, auch im Bibelgesprächskreis, wir müssen uns Gedanken machen, was da wirklich geschehen ist. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath, der aus Gat stammte. Er war etwa 6 Ellen und eine Spanne groß. Das sind über 3 Meter. Und ich habe 2 tolle Helferketten, die sind da für mich hochgestiegen. Also hier oben, wo das Sättele hängt, hier, das sind 3 Meter. 3 Meter Höhe. Das war Goliath. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5000 Schekel Bronze wog. Das waren 60 Kilogramm. Wer von Ihnen wiegt 60 Kilogramm? Also ich habe 90, ein bisschen mehr. 60, so rum. Einfach sich mal vorstellen, Sie haben 60 Kilogramm immer bei sich. Außerdem trug er bronzene Beinschienen und auf dem Rücken einen bronzenen Wurfspieß. Der Schaft seines Speeres war so dick wie ein Weberbaum und besaß eine eiserne Spitze, die fast 600 Schekel Eisen, das heißt 7 Kilogramm wog. Kugelstoßen 5 Kilo, Spitze des Speeres 7 Kilo. Ein Schildträger ging vor ihm her. Das ist der größte Mann mit 2,51 Meter. Zur Zeit. Goliath stellte sich hin und rief zu den Israeliten hinüber: Braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe ich nicht für die Philister und ihr für Saul? Wählt einen Mann aus, der zu mir herunterkommt. Wenn es euer Mann gelingt, mich zu töten, werden wir euer Sklave sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, seid ihr unsere Sklavin und müsst uns dienen. Ich fordere das Heer Israels heute heraus, stellt einen Mann, der mit mir kämpft. Als Saul und die Israeliten die Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Also nicht Angst, dass man in den Urlaub kommt wegen der Pandemie, sondern Todesangst. Das wäre jetzt auch wieder mal zum drüber nachdenken, hatte ich mal Todesangst? Und in Vers 16, den habe ich jetzt nicht dabei abgedruckt, da heißt es, 40 Tage lang am Morgen und am Abend baute der Philister sich vor den Israeliten auf. 40 Tage lang. Was haben sie vor 40 Tagen am 17. August gemacht? Ich war im Urlaub in der Nordsee in Huxiel. Morgens und abends zum Kampf auf und jedes Mal, also 80 Mal, kommt Goliath und sagt, wie sieht's aus? 40 Tage lang von Angst bestimmt und dann betritt plötzlich aus dem Nichts der David, so ein Kerl mit 15, ein Konfirmand, die Bühne. Eines Tages sagte Isai zu seinem Sohn David: Bring deinen Brüdern dieses Ephah geröstetes Korn und diese 10 Brote im Lager und gib diese 10 Stücke Käse ihrem Hauptmann. Schau nach, wie es deinen Brüdern zurechtkommen und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen mit. Sie sind bei Saul und dem israelitischen Heer im Tal der Eichen und kämpfen gegen die Philister. David überließ die Schafe der Obhut eines Hirten und machte sich mit den Geschenken früh am nächsten Morgen auf den Weg, wie Isai ihm befohlen hatte. Er traf gerade im Lager ein, als das Heer mit Geschrei und Schlachtrufen in den Kampf zog, also die sich wieder aufgestellt haben. Schon bald standen sich die Schlachtreihen der Israeliten und Philister gegenüber, Heer gegen Heer. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Während er mit ihnen sprach, sah er, wie Goliath, der Philister aus Gad, aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervortrat und wieder wie zuvor die gleichen Worte sagte, sodass es David hörte. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. 40 Tage lang morgens und abends vor Angst davonlaufen. Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt, fragen die Männer Israels. Er kommt nur, um Israel zu verspotten. Wer ihn tötet, den will der König reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und seine ganze Familie braucht keine Steuern mehr in Israel zu bezahlen. David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Da sagten sie zu ihm, was du gehört hast, stimmt, das ist die Belohnung für den, der ihn tötet. Doch als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Was tust du hier überhaupt, fragte er, was ist mit den paar Schafen, die du in der Steppe hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit, du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Wie schätzt der große Bruder seinen Jüngsten ein? Frage an Sie. Ich frage immer wieder, nicht verschrecken. Du mit deinen paar Schafe, jetzt gehst du wieder heim, sitzt auf dein Fahrrad und reichst den Wumm aus oder die Edeka-Zeitschrift und Lidl und schmeißt bei den Leuten im Briefkasten rein. Was machst du hier? Was machst du hier? Frage, Geschwisterkonstellation. Sie haben zum Teil Geschwister größer und kleiner. Wie schätzen Sie Ihre Geschwister ein? Wie denken Sie über Ihren jüngeren Bruder? Wie denken die Geschwister über Sie? David war so unscheinbar, dass er bei seiner Salbung auf Samuel gar nicht berücksichtigt wurde. Der Eliab, der war einen Kopf größer, da hat man gedacht, der ist wieder Saul, also Nachfolger, will Samuel ihn salben, der ist es nicht. Also nehmen wir den Nächsten, nehmen wir den Nächsten. So, irgendwann sind sie alle durch, die Kerle. Und dann sagte Samuel, dieses bekannte Sprichwort, sind das der Knaben aller. Man überlegte Isai, nach einer Weile kommt er drauf, halt einmal, stopp, wir haben ja noch einen. Der ist der Husse bei den Schafen, das ist der David, den müssen wir jetzt erst mal holen. Das war David. Was habe ich denn getan, antwortete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er ging zu ein paar Männern hinüber, fragte sie noch einmal das Gleiche und bekam wieder dieselbe Antwort. Da wurde Saul über Davids Fragen unterrichtet und er ließ David holen. Gespräch. Russischer Präsident, ukrainischer Präsident, amerikanischer Präsident und deutscher Bundeskanzler stehen am Tisch und beraten, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Krieg und der Energieversorgung? Wie machen wir das jetzt? Das ist die Situation, da geht es um Leben und um Tod. Und dann geht die Tür auf und der Zivi kommt mit dem Teewagen rein und sagt, mach dir keine Sorgen, ich weiß die Lösung. Mach dir keine Sorgen, sagte David zu Saul, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Andere Übersetzung, es entfalle keinem Menschen das Herz. Dein Knecht wird hingehen und mit ihm kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Warum? Du bist noch ein Junge und er ist schon von Jugend an auf Kind, auf Krieg trainiert. Den hat man schon als Zehnjähriger auf andere losgelassen und hat einen Dusser im Wald ausgesetzt und so weiter, damit das ein Krieger wurde. Und wer bist du, David? Aber David gab nicht nach. Hat dann lassen wir es halt, wenn jetzt Pandemie ist, dann machen wir halt keine Kreise mehr. Ah, sollen wir noch in Gottesdienst? Weiß nicht. Bleiben wir mal daheim. Wenn du so, sollen wir noch mit den Jungs anfangen? Oh, wann kann man lernen, es gut sein? Das hat ja eh alles keinen Wert. Am besten, wir sitzen nur noch aufs Sofa und gucken Netflix. Aber David gab nicht nach. Ich hütete die Schafe meines Vaters, sagte er, wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolgte ich ihn, schlag auf ihn ein und reiß ihm das Lamm aus dem Maul. Wer verfolgt wen? Wer wen? Der David, der Löwe. Schon mal einen Löwe verfolgt, Hand hoch. Oder einen Bären. Nicht. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch mit diesem unbeschnittenen Philister gehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch von diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden, gut, so geh, sagte er, der Herr ist mit dir. Er gab David seine eigene Rüstung, er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brunstpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um, hat ja keins gehabt, und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt, und er legte die Rüstung wieder ab. Alles, was er zum Kampf braucht, legt er weg. Großbrand in Herrenberg, die Feuerwehr fährt her, volle Montur, und dann kommt einer aus dem Wagen raus, tut zuerst mal den Helm ab und der ganze Kittel weg und dann geht er in Badelatschen und Badehose und sagt, jetzt gucken wir mal dahin, ob wir noch jemanden rausholen können. Alles, was zum Krieg gehört, legt er ab. Klammer auf für Sie, ich muss nicht in den Kleidern von Saul gehen, damit Gott auf mich wirkt. Ich muss nicht dasselbe tun und machen wie mein Vorgänger, damit Gott wirken kann. Dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet nur mit einem Hirtenstab und seiner Schleuder dem Philister. Der Philister trat David entgegen, sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. Bin ich ein Hund, rief er zu David, dass du mit einem Stock auf mich zukommst. Das war für Goliath der größte Hohn, dass die so einen Kerl schicken. Wer von Ihnen ist Automechaniker oder schafft in einer Autowerkstatt? Gibt es hier gar nicht. Keiner. Nicht? Oder sage ich es jetzt bloß nicht? Wo gerade hier der Prediger mit seinem Auto, na, wenn er es macht. Also, jetzt stellen Sie einfach vor, ein guter Automechaniker, ja, guter Autowerkstatt. So, und ich gehe zu dem hin und sage, du, wir machen einen Wettbewerb, Sommerreifen runter, Winterreifen hoch. Machen wir 6 Auto um die Wette. Aber ich komme nicht selber. Sondern ich nehme eines von den Mädeln, die da vorne gestanden sind. Und das macht es. Was sagt denn der erfahrene Automechaniker? Was soll das? Und so geht's Goliath. Was soll das? Jetzt schicken die so einen hübschen Kerl daher. Was soll das? Und der verfluchte David im Namen seiner Götter, komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. David rief zurück, du trittst zu mir mit erstens Schwert, zweitens Speer und drittens Wurfspieß mir entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werden die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren, also werde ich es vorwerfen, nicht du mich, sondern ich dich. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Auch 3000 Jahre später in Herrenberg wird man noch darüber sprechen, dass der Gott Israels lebendig ist und mächtig. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf, der Herr wird euch in unsere Hände geben. Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief ihm David rasch entgegen. Das ist ja wieder das Nächste, dann saut er ihm auch noch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Dann waren die in der Krise. Ich habe mit Ihnen heute Morgen nur einen Bibeltext gelesen, den Sie alle schon in der Kinderstunde gehört haben. Jeder erlebt Goliaths in seinem Leben. Jeder erlebt Krisen, erlebt Riesen. Und Gott lässt solche Goliaths immer und immer wieder zu. Und wenn du in der Verantwortung von der SV Herrenberg bist, dann wirst du Goliaths erleben, immer wieder. Goliath war größer, stärker, älter, erfahrener. Die eigenen Leute, 200.000 Mann, kein einziger war dabei, der David ermutigt hat und sagt, Mensch, mach's doch, du schaffst es. Kein einziger. Sein großer Bruder wird zornig auf ihn und schilt noch über ihn. Damals auch noch orientalisches Denken, da hat man nochmals andere Hackordnung gehabt in der Familie. Saul hält das Vorhaben für unmöglich und die Rüstung war auch zu schwer. Genug Gründe, um den Kampf abzublasen, genug. Doch Davids Motto war, wenn ein Löwe oder ein Bär kam und die Herde angriff, dann half mir der Herr. Er wird mich auch von diesem Philister retten. David wusste und hat seit seiner Jugend an erlebt, mit Gottes Hilfe schaffe ich das. Jeder entscheidet sich in seinem Alltag, vor allem in der Krise, für einen Bündnispartner, einer Macht, der er sich anvertraut, der er hörig ist. Zum Beispiel, was sagen meine Freunde? Ja, das kannst du nicht machen. Dann mach es halt nicht. Manche sagen, meine eigene Kraft, mein eigenes Können, ja, das schaffe ich. Wir schaffen das. Ja, yes, we can, ja. In der Pandemie waren die Bündnispartner, die Virologen, die hatten das Sagen. Da hat man Tagesschau angeguckt, jeden Tag, das sind die Zahlen und das sind die Zahlen. Da hat man da drauf geguckt und die andere Seite hat auf die Verschwörungstheoretiker geguckt und hat stundenlang sich mit WhatsApps und Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Aber beide Seiten waren gelähmt. Beide Seiten waren gelähmt. Und hin resigniert. Wir haben in der Pandemie und bis heute eine Offenheit da, wie wir sie selten in Deutschland hatten. Wenn man auf die Straße gegangen ist und mit den Leuten gesprochen hat, dann waren sie offen. Und selbst die, die vorher gespottet haben über den Glaube, haben plötzlich geschwiegen. Und wir haben jetzt auch eine Offenheit wie nie zuvor. Und jetzt ist die Frage, für wen entscheide ich mich als Bündnispartner? Wir haben Möglichkeiten noch und nöcher. Ich habe es gestern mit jemandem gesprochen, die Leute kommen zu ihm in die Autowerkstatt und erzählen ihm ein ganzes Leben, obwohl er keine Zeit hat. Eine Offenheit, eine Möglichkeit, wie selten zuvor in Deutschland. Und jetzt ist die Frage, auf wen verlasse ich mich? Israel verlässt sich auf die eigene Stärke und bekommt Angst. Israels Motto war, Goliath ist so groß, den können wir nicht besiegen. David verlässt sich ganz auf Gott und sein Motto war, Goliath ist so groß, den kann ich nicht verfehlen, den treffe ich. Und jetzt ist die Frage, wie konnte er zu Goliath sagen, dass er ihn und seine Männer besiegte? Woher nimmt er diese Kühnheit? Frage nochmals in die Runde. Woher nimmt er diese Kühnheit? Ja gut, das sind die anderen 200.000 Israeliten auch mitgekriegt. Auch der Saul, das so. Aus der Erfahrung, genau, aus der Erfahrung. David hat sein Vertrauen auf Gott über die Jahre beim Schafehüten im Kampf gegen Bären und Löwen eingeübt. Ich schließe. Das, was ich täglich mache, was ich täglich einübe, das prägt mich. Christ sein, auf Gott zu vertrauen, ihn im Alltag zu erleben, mit ihm Goliath zu besiegen, ist keine Frage des Versuchens, sondern eine Frage der Übung. Ich weiß nicht, wird es aufgenommen, ist egal, dann komme ich halt nie mehr, aber wenn du täglich nur die Losung liest, und sich dein Gebetsleben aufs Tischgebet reduziert und du gehst nur ab und zu in den Gottesdienst, wenn es gerade nichts anderes ist und keiner Geburtstag feiert, so. Dann wird sich dein Verhalten wahrscheinlich anders sein in einer Krise, wie wenn du Glauben eingeübt hast. Wir sollen Christsein nicht versuchen, sondern einen von Gott geprägten Lebensstil einüben. Ich habe mit 50 Jahren das Schwimmen gelernt. Ja, also so alt bin ich schon. Geld denkt man gar nicht, aber es ist so. Wir waren früher immer auf der Heuwiese, also Heu machen. Da ist man nicht ins Schwimmbad, Heiber und Ämter. Und dann habe ich immer so ein bisschen rumpaddelt, aber richtig schwimmen konnte ich nicht. Und dann hat meine Frau gesagt, du brauchst was für dich. Und dann bin ich ins Frühschwimmer. Das erste Mal war ich im Frühschwimmen, da war der Bademeister erstaunt, wie ich schwimme, und der neben mir auch. Und was ich da jetzt eigentlich mache, so. Dann habe ich mal den Bademeister gefragt und er sagte, ja, ich hätte schon einen außergewöhnlichen Schwimmstil, aber Wale durchqueren Ozeane. Ja, und dann habe ich so mit der Zeit das Schwimmen gelernt und jetzt kann ich schwimmen. Also ordentlich durchüben. Wir brauchen heute mehr denn je geistliche Menschen, Leiter, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die nicht in den Gottesdienst gehen und sagen, was bringt mir das, wer predigt heute, komme ich oder komme ich nicht, sondern die jeden Denk auf den Termin und sage, ich gehe in den Gottesdienst und ich bin offen für das, was Gott mir zu sagen hat und vor allem, wo er mich gebrauchen will, wo ich anderen eine Hilfe sein kann. Das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die um die Verlorenheit der Menschen wissen und nicht immer fragen, was bringt mir das? Was habe ich davor? So, wir brauchen Menschen, die um die Verlorenheit der Menschheit wissen. So, wir müssen hingehen, solange wir können. Solange wir können, das brauchen wir. Paulus fordert mich auf, sei nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Werdet nicht nachlässig, sondern seid brennend im Geist. Lasst euch von ihm ganz erfüllen, dient dem Herrn und setzt euch ganz für ihn ein. Ganz. Wie wachse ich im Glauben? Da können Sie sich im Gesprächskreis drüber austauschen oder Predigtreihe drüber machen. Für mich ist eines, dass ich Glaubenserfahrungen aufschreibe. Ich habe mein Tagebuch mitgebracht, das schreibe ich jetzt seit 7 Jahren. Und dann schaue ich zurück und sehe, wie Gott mich durchgetragen hat in den letzten 7 Jahren. Und morgen früh in der Küche schreibe ich wieder rein, SV Herrenberg, tolle Leute, alle dankbar, alle fröhlich. Danke, Herr. Und dann lese ich das immer, ja, und sage, es war schön, doch, so. Gespräch mit Gott einüben, auch Gebet trainieren. Nicht sagen, ich kann nicht beten. Dann schreibt man auf einen Zettel drauf in der Gebetsgemeinschaft einen Satz. Herr, danke, dass ich hier sein darf. Und dann bin ich an der Reihe und dann lese ich das vor. Und dann wird es immer breiter. Und wir gerade in unserem Arbeitskreis Generation Plus haben gesagt, wir brauchen eine Belebung unserer Gebetskreise und haben die Gebetskarten entwickelt. Das sind 32 Karten mit verschiedenen Themen. Stadt, Feuerwehr, Schüler, Lehrer, Kinder, alles drauf, wo vorformulierte Gebete drauf sind. Und die Leute nehmen es in der Gebetsgemeinschaft und beten. Und plötzlich wird Gebet lebendig. Ihr habt da hinten ein paar Pakete mitgebracht, dürfen Sie sich gern mitnehmen, ein paar Karten zum Anschauen. Wenn jemand was reinschmeißen will in Dose, kann er es. Wenn er nicht will, braucht er es nicht. Aber mitnehmen, alles mitnehmen. Predigten, Vorträge hören, christliche Lieder, sich von dem prägen lassen. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Auf wen vertraue ich? Nicht die Umstände bestimmen mein Leben, sondern die Entscheidungen, welche ich darin treffe. Wir singen, mein Gott ist größer.